Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wann kann man behaupten zu wissen, dass etwas wahr ist? Und wie viel muss man dafür wissen? Für die Unvollkommenheit der Vorstellungen, die über solcherlei Wissen kursieren, hat Robert Musil in seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« ein elegant suggestives Bild gefunden. Die Wahrheit ist eben kein Kristall, den man in die Tasche stecken kann, sondern eine unendliche Flüssigkeit, in die man hineinfällt. Das schöne Bild, das schöne Zitat und die schöne Frage davor, wann kann man behaupten zu wissen, dass etwas wahr ist, finden Sie in der Taz. Die Zeilen bilden den Auftakt, um den in Cannes gezeigten Film Anatomie d'une Chute zu loben. Sandra Hüller spielt darin eine Schriftstellerin unter Mordverdacht und damit, was man denn tatsächlich weiß, wissen kann oder nur glaubt zu wissen, wird in diesem Wettbewerbsbeitrag nach Meinung der Taz klug und wirkungsvoll gespielt. Das Schwebende, Changierende dieser Feuilletonzeilen geht uns nicht aus dem Kopfe, denn sonst ist die Welt in den Feuilletons heute eher erschreckend, laut und eindeutig. Alle wissen offenbar, was sie wollen und posaunen das mit ganzer Kraft. Wo bleibt eigentlich der Kunststoffelefant? Trompetet Manuel Bruck in der Welt im Tenor von »Der hat gerade noch gefehlt«. Luftballons, singende Sozialarbeiterinnen, traumatisierte Soldaten und eine zwangsverheiratete Flüchtlingsheimleiterin gab's auf der Bühne. Die Münchner Staatsoper gab Verdis Aida. Die Musik soll ganz schön gewesen sein. Auch die Dialektik des Online-Sex, nochmal die Taz, ist keine Offenbarung. Luise Mosig seziert die ZDF-Serie Watch Me Sex Sells und findet heraus, dass niedrigschwellige Paid-Content-Dienste nicht automatisch zu mehr Selbstbestimmung bei Usern führen. Auch das nicht so wirklich erstaunlich. Und dann bollert ein älterer Mann vergnügt in die Runde. Ich bin vom Typ her relativ unschlagbar und sehe nach so langer Zeit immer noch extrem gut aus. Der Typ ist Herbert Grönemeyer und so wirklich sicher, ob da wenigstens ein Funken Ironie mitschwingt, ist sich Christian Schröder nicht. Er hat ein Grönemeyer-Konzert für den Tagesspiegel besucht und meint, Grönemeyer ist der Duracell-Hase des deutschen Pop. Er hüpft und sprintet, interagiert unermüdlich mit den Fans, lässt angebrochene Zeilen von ihnen zu Ende singen, fordert zum Armwedeln auf und erteilt Mitklatschbefehle. Okay, wegen dieses Bildes, Grönemeyer als hopsender Duracell-Hase, hat es der Konzertbericht in diese Presseschau geschafft. Ernst wird es in der Süddeutschen Zeitung mit einem Artikel zur letzten Generation, die ja nicht hüpft, sondern klebt. Zum Unmut auch vieler, die ihre Anliegen sogar teilen. Gustav Seib zählt auf, wen das Festkleben trifft. Mütter mit Kindern, die aufs Klo müssen, Handwerker mit Gerät auf dem Weg zum Termin, Väter, die Kinder von der Kita abholen, Reisende, die Flüge und Züge versäumen, Menschen mit Arztterminen, Schulbusse mit Rollstuhlfahrern, um unter all dem von den vielbesprochenen Rettungsfahrzeugen zu schweigen. Für die Süddeutsche sind die Klebeaktionen ein Bruch mit der Protestgeschichte der Bundesrepublik. Sonst habe sich Widerstand stets an konkreten Orten ereignet, die mit konkreten Zielen in Verbindung standen. Etwa bei den Protesten gegen Stuttgart 21, die Stadtbahn West oder in Gorleben sei das so gewesen. Gustav Seibt schreibt, eigentlich sei es ganz einfach, erklären die Sprecher der letzten Generation immer wieder. Wenn man ihre eher moderaten Forderungen erfülle, müssten sie sich nicht mehr ankleben. Mit solchen Verlautbarungen aber machen sich die Aktivisten zu emotionalen Automaten, die unverrückbar nur dann funktionieren, wenn man oben eine festgelegte Münze einwirft. Der Automat kann nicht auf konkrete Notlagen reagieren. So sprechen übrigens auch Geiselnehmer. Forderung erfüllt, Geisel frei, ganz einfach ist das.